Hi zusammen. Ich bin Linus, jetzt wisst ihr es, spätestens jetzt. Genau, und ich darf heute predigen und ich freue mich sehr drauf. Und bevor ich starte, würde ich einfach mega gerne noch für diese Predigt beten und ihr dürft gern mitbeten. Vater, ich danke dir einfach, dass wir dein Wort haben, dass wir in die Bibel schauen dürfen und dass wir einfach deine Stimme hören dürfen. Und ich bitte dich, dass du heute einfach zu uns sprichst, dass du meine Worte benutzt und dass du unsere Herzen weit aufmachst. Ja, dass wir erkennen, was du uns heute Morgen sagen willst und ja, dass wir einfach mit der Bereitschaft hier reingehen, uns verändern zu lassen und dich einfach neu erleben zu dürfen. Danke, dass du hier bist und dass wir auf dich zählen dürfen. Amen. Okay, zum Start von meinem Thema habe ich euch ein bisschen was Besonderes vorbereitet. Nämlich würde ich gern was illustrieren. Und dafür habe ich 10 Leute hier in diesen Reihen gefragt, ob sie mir helfen können. Und diese 10, die wissen schon Bescheid, die dürfen einfach gerne mal jetzt nach vorne kommen und sich einmal hier vorne auf die erste Stufe in so einer Reihe längs aufstellen. Okay? Genau, ihr könnt euch einfach nebeneinander stellen. Und ich habe ihnen nur gesagt, dass sie einfach hier sein sollen, dass sie nett lächeln sollen, aber mehr wissen sie nicht. Genau, also viel Spaß euch. Okay, was passiert jetzt hier? Diese 10 Leute, die sollen Deutschland repräsentieren. Okay, was soll das heißen? Das heißt quasi, dass das 10 Leute sind, einer von ihnen quasi 10% der Bevölkerung darstellt. Okay? So, jetzt habe ich hier noch eine Packung Duplos. Also jeder mag Duplos, oder? Diese Duplos repräsentieren das gesamte Vermögen, was in Deutschland existiert. Das heißt, das Geld, was wir alle auf unseren Kontos haben, was wir unter der Matratze vergraben haben, aber auch Besitztümer, zum Beispiel Autos, Häuser, ich glaube, ihr wisst, was Vermögen ist. Okay, und was ich jetzt gern machen würde, was ich jetzt gern illustrieren würde, ist, dieses Vermögen zu verteilen, so wie es gerade aktuell in Deutschland verteilt ist. Okay? Los geht's. Alles klar. Ich fange mal bei dir an. So, du kriegst ein Duplo. Du kriegst auch ein Duplo. Du kriegst, warte mal, auch eins. Okay, und eins, ja? Alles klar, okay. Du bekommst 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fast 6. Okay, und ihr 5 kriegt das hier. Dürft ihr euch teilen. Okay, das war's auch schon. Ein Applaus für die 10. Ihr dürft ein gutes Essen. Genau, ihr dürft euch schon wieder hinsetzen. Okay. Ich glaube, spätestens jetzt ist es ein bisschen was aufgefallen. Heute soll es nämlich um ein vielleicht unangenehmes Thema gehen, aber ich glaube eins, was uns tagtäglich betrifft, nämlich um unser Geld. Oder eigentlich noch viel wichtiger, um den Umgang mit dem Geld, was wir haben, und um den Umgang mit den Leuten, die vielleicht nicht so viel haben wie wir. Okay, aber stopp mal kurz. Es ist ja der 3. Advent und man könnte sich fragen, wie um alles in der Welt kommt man denn bitte am 3. Advent da drauf, eine Predigt über das Thema Geld zu halten? Könnte man nicht einfach so nochmal die Weihnachtsgeschichte wiederholen oder was weiß ich, irgendwas Entspanntes machen? Aber ich habe mich heute für das Thema Geld entschieden. Warum? Weil ich finde, dass sich an Weihnachten und in der Adventszeit eigentlich super viel um Geld dreht. Es geht super viel darum, welche Geschenke wir kaufen, dass wir den Christmas Sale noch mitnehmen und dass wir den besten Schnapper rausholen. Und ich habe den Eindruck, nie im ganzen Jahr bekomme ich deutlicher von dieser Welt gesagt, kaufe dir tolle Sachen und gib dein Geld heute aus. Ich habe das Gefühl, Advent ist leider oft die Zeit des Geldes. Das klingt zwar nicht so romantisch, aber ich finde, es ist ein bisschen die Wahrheit. Und deswegen will ich heute bewusst einen Gegenpol setzen. Vielleicht können wir den Advent und die Adventszeit ja mal dazu nutzen, neu darüber nachzudenken, was Jesus, um den es ja eigentlich im Advent gehen sollte, über unser Geld sagt. Und vielleicht tut es uns ja ganz gut, gerade in der Adventszeit unser Herz neu auszurichten in diesem Bereich, der vielleicht manchmal ein bisschen unangenehm ist, aber ja, der eigentlich so zentral bei uns auch in unserem Alltag ist. Okay, und das, was vorhin wahrscheinlich jedem von uns aufgefallen ist bei den 10 Leuten hier, ist die Tatsache, dass der Wohlstand in Deutschland nicht so gerecht verteilt ist. Also vielleicht wäre eine komplette Gleichverteilung auch nicht gerecht, also dass jeder ein Duplo kriegt. Darüber kann man lange diskutieren, das will ich gar nicht machen. Ich glaube, aber eine Tatsache liegt auf jeden Fall auf der Hand, nämlich, dass man es eigentlich nicht moralisch rechtfertigen kann, dass es so eine heftige Schieflage gibt in unserer Gesellschaft. Dass manche wenige wirklich so viel haben und leider es eine große, arme andere Hälfte gibt. Okay, ich glaube aber, wenn ich jetzt global schauen würde, wenn ich jetzt nicht nur auf Deutschland schauen würde, dann hätte ich meine Duplos noch ganz anders verteilt. Ich habe vorhin diese Zahlen, sozusagen diese Duplos, von einer Studie entnommen, von dem Forum New Economy heißt es, glaube ich. Und das sind Wirtschaftswissenschaftler, die sich quasi den ganzen Tag damit beschäftigen, solche Sachen zu berechnen. Für eine globale Studie hatte ich leider keine Zahlen, aber ich glaube, dass wenn ich eine globale Verteilung anschauen würde, dass es wahrscheinlich noch eine viel, viel heftigere Schieflage wäre. Ich glaube, in vielen anderen Ländern dieser Welt ist Armut eigentlich eine komplett andere Sache als hier. Und vielleicht lass uns nur mal einen Augenblick heute Morgen unseren Blick über unseren Tellerrand hinweg werfen und schauen, wo es oder wie es woanders aussieht. Und die Organisation Compassion, die setzt sich für Menschen in Armut ein und die veröffentlicht unter anderem immer wieder persönliche Geschichten von Menschen in Armut. Und ich möchte euch gern kurz einen Bericht von einer Witwe namens Marie vorlesen. Und Marie wohnt aus Togo. Und mich hat persönlich dieser Bericht echt ziemlich bewegt, als ich ihn gelesen habe. Und ich will jetzt hier nicht die schlechte Gewissen-Afrika-Keule auspacken und euch sagen, so, oh, die Armen und so, sondern es soll uns einfach einen kurzen Einblick in die Welt geben und in die Armut dieser Welt, weil es ist keine gefundene Geschichte, es ist eine echte Geschichte. Marie ist schwanger gewesen, nämlich mit dem 4. Kind, und dann ist ihr Mann plötzlich verstorben. Und genau an dieser Stelle setzt der Bericht ein. Marie war allein mit ihren Kindern, schwanger und am Boden zerstört. Sie tat ihr Bestes, um ihre Kinder zu versorgen. Auf dem Markt trug sie Lasten oder wusch Wäsche von Hand, um ihr Geld zu verdienen. Es reichte nicht. Bald konnte sie Lebensmittel nur noch auf Kredit kaufen und ihre Schulden wurden immer größer. Wenn mir Lebensmittel auf Kredit verweigert wurden, sagte sie, hatten wir keine Mahlzeiten. Ich schlief mit leerem Magen. Meine Kinder schickte ich zu Nachbarn, damit sie etwas zu essen bekamen. Auch für die Schwangerschaftsvorsorge hatte sie kein Geld. Aus Verzweiflung dachte Marie an Selbstmord. Wenn ich sterbe, würde ich den Problemen entkommen. Aber es gäbe niemanden, der sich um meine Kinder kümmern würde. Deshalb habe ich es nicht getan. Und ich glaube, es ist eine Tatsache, die wir eigentlich nicht ignorieren können, dass der Wohlstand unserer Welt einfach enorm ungerecht verteilt ist. Und ich vermute, die meisten von uns können sich wahrscheinlich nicht mal annähernd vorstellen, wie dieses Ausmaß von Verzweiflung aussieht, was Menschen wie Marie haben aufgrund von Armut. Und jetzt lass mich dir vielleicht eine kurze provokante Frage stellen. Wenn du hier vorne gestanden hättest, wie viele Duplos hättest du bekommen? Und ich lehne mich jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, die meisten Einwohner von Karlsruhe und Durlach würden nicht nur einen kleinen Krümel abbekommen, sondern eher einige Duplos. Und jetzt taucht in deinem Kopf vielleicht gerade so ein großes Aber auf. Und ich kann das komplett verstehen. Weil es geht ja doch eigentlich nicht um den Reichtum, sondern es geht ja um unsere Herzenshaltung, oder? Und ich denke, viele Leute in dieser Gemeinde spenden wahrscheinlich auch schon große Summen und haben da auch echt eine gute Herzenshaltung. Oder vielleicht denkst du auch, hey, Geld ist schon ein wichtiges Thema, aber es ist immer noch eine Privatsache. Oder andere Sache, der Student da vorne hat leichtes Reden, aber wenn er mal verdienen würde, dann wäre das ganz, ganz anders. Und ganz ehrlich, ich will es nicht abtun. Ich will es wirklich nicht abtun. Das sind berechtigte Einwände und Gedanken. Und ich möchte euch aber sagen, mir geht es hier nicht darum, euch ein schlechtes Gewissen zu machen und dann zu sagen, komm, lasst uns deprimiert nach Hause gehen, super. Sondern mir geht es darum, dass wir diese tatsächliche Situation in der Welt einfach mal wahrnehmen und akzeptieren. Dass wir erkennen, dass der Wohlstand dieser Welt ungerecht verteilt ist. Und dass die allermeisten von uns wahrscheinlich zu den Reichen dieser Welt gehören. Und da zähle ich mich selbst persönlich genauso dazu. Okay, was machen wir jetzt da draus? Ja, lasst uns dem bewusst sein und uns fragen, welches Handeln in dieser Situation Gott ehrt. Die Bibel fordert uns nämlich heraus, da aktiv zu werden. In Hebräer 13, Vers 16, schauen wir mal, das klappt, jawohl. In Hebräer 13, Vers 16 steht, vergesst nicht, Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen. Denn über solche Opfer freut sich Gott. Okay, ziemlich klare Ansage. Bereits schon im Alten Testament aber war es ein Gebot von den Israeliten, den Arm abzugeben. Ich lese zum Beispiel mal aus 5. Mose 15 von 7 bis 11. Gibt es jedoch Arme unter euren Landsleuten, in euren Städten, in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dann seid ihnen gegenüber nicht hartherzig und geizig. Seid vielmehr großzügig und leiht ihnen, was sie brauchen. Hütet euch davor, euren armen Landsleuten gegenüber kleinlich zu sein, weil ihr insgeheim denkt, das siebte Jahr, das Erlassjahr, steht ja schon kurz bevor. Wenn ihr ihnen nichts gebt und der Bedürftige euretwegen zum Herrn schreit, ladet ihr dadurch Schuld auf euch. Gebt gerne, ohne zu klagen. Dann wird euch der Herr, euer Gott, bei allem, was ihr tut, segnen. Es wird immer Arme im Land geben. Deshalb befehle ich euch, den armen und bedürftigen Israeliten gegenüber freigebig zu sein. Es ist also ein Gebot von Gott, den Arm abzugeben, was irgendwie schon immer wichtig war. Eins, was sich eigentlich durch die ganze Geschichte zieht. Und ich finde es spannend, weil es gibt noch eine ganz andere Menge Bibelstellen. In Lukas 3, Vers 8 bis 11 redet Johannes der Täufer über echte Umkehr zu Gott. Und er sagt Folgendes: Beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr euch wirklich von euren Sünden abkehrt und Gott zugewandt habt. Es genügt nicht zu sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams und es kann nichts geschehen. Und ich übertrage es mal so ein bisschen in unsere Kultur. Es genügt nicht zu sagen, ich bin Christ und ich gehe sonntags in den Gottesdienst, mir kann nichts geschehen. Johannes sagt, das beweist gar nichts. Wenn Gott wollte, könnte er aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Wenn Gott wollte, könnte er aus Steinen Leute machen, die in den Gottesdienst gehen. Die Axt wird schon durch die Luft geschwungen, bereit eure Wurzeln abzuhacken. Denn jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Menge fragte, und was sollen wir tun? Johannes erwiderte, wenn ihr zwei Mäntel habt, gebt einen den Armen. Wenn ihr zu essen habt, teilt es mit denen, die hungrig sind. Und ich finde es bemerkenswert, dass Johannes hier über die Umkehr redet und dann erwähnt er nicht das Gebet oder ja, eine andere geistliche Tugend, die sicherlich auch sehr, sehr wertvoll und sehr wichtig ist, sondern er betont hier das Teilen und das Abgeben. Also anscheinend was total, total Zentrales in unserem geistlichen Leben. Und ich glaube, es ist vielleicht auch ein Punkt, der manchmal bei uns in Vergessenheit geraten ist. Jakobus schreibt auch über diese Tugend. In Jakobus 2, Vers 15 bis 17 lesen wir, angenommen jemand sieht seinen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt, ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Und ich finde, wenn man sich diese Bibelstellen wirklich klar macht, das sind ein paar richtig heftige Brocken. Aber ich glaube, die machen eine Sache klar. Hier geht es nicht ums Reden oder um rechten Glauben, sondern es geht darum, dass wir handeln. Ich glaube, wir sind klar dazu aufgefordert, uns gegen die Armut dieser Welt einzusetzen. Und ich denke, gerade wir, die wir echt viel haben, wir haben da eine besondere Verantwortung. Und wir haben noch eine weitere ziemlich bekannte Bibelstelle in Lukas 21, 1 bis 4. Das ist nämlich die Stelle mit der armen Witwe im Tempel. Ich lese vor. Während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein. Ich versichere euch, sagte er, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn jene gaben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss. Sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Und ich glaube, diese Geschichte, die zeigt uns, welches Herz wir ihm geben haben sollten. Ich finde es interessant, weil es gibt einen jüdischen Historiker, der heißt Flavius Josephus und der hat im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt, also relativ nah an der Zeit von Jesus. Und er beschreibt den Tempel zur Zeit Jesu damals als enorm protzig und reich geschmückt. Er schreibt zum Beispiel unter anderem in seinem Buch Jüdische Antiquitäten von goldenen Weinreben, mit denen der Tempel geschmückt war. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr geht in diesen Tempel rein und ihr seht eine Weinrebe aus massivem Gold neben euch hängen. Und diese Witwe, die kann nicht in den Tempel reingegangen sein wahrscheinlich, ohne diese Sachen auch zu sehen. Ohne diesen enormen Prunk und Protz zu sehen, von dem Josephus Flavius schreibt. Und sie hat wahrscheinlich ahnen können, dass die zwei Münzen, die sie eingeworfen hat, für noch mehr Punkt benutzt werden. Man könnte fast sagen, dass es noch für mehr Punkt verschwendet wird. Und ich finde es interessant, weil genau sie wird von Gott gelobt, oder von Jesus gelobt, weil sie die Arme ist und ihr letztes Geld spendet für einen Tempel, der irgendwie total bereits übertrieben reich dekoriert ist. Und ich finde es irgendwie absurd, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wenn man sich diese Situation so vorstellt. Aber ich glaube, es geht hier um diese Haltung, alles für Gott zu geben, die hier vorgehoben wird. Und das ist so eine Haltung, die, glaube ich, gegensätzlich zu unserer Welt steht und die über das Thema Finanzen eigentlich hinausgeht. Es geht hier nämlich um unser Herz und unsere Einstellung Gott gegenüber. Und ich glaube, besonders wichtig dabei finde ich, dass es Jesus nicht um Leistungen geht, also das, was am Ende wirklich bei rumkommt, um das, was die Witwe effektiv gibt, sondern es geht um die Hingabe, dass die Witwe wirklich alles hingegeben hat, was sie hatte. In 2. Korinther 9, Vers 7 steht, jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Das heißt, hier geht es ums Mindset. Christlich ausgedrückt um unsere Herzenshaltung. Aber es geht eben auch ums Handeln. Vergleiche die Stelle von Jakobus. Ich glaube, diese Herzenshaltung und das Handeln, das hängt untrennbar zusammen. Und wir können die nicht so richtig auseinanderziehen. Und ich glaube, zum Beispiel, wer sagt, dass er ein großzügiges Herz hat, aber dann am Ende keinen Cent an Menschen in Armut gibt, der wirft für mich Fragen auf. Eine Sache müssen wir aber bei dem ganzen Thema noch unbedingt klarstellen. Obwohl es hier auch ums Handeln geht, können wir uns bei dem Geben an Arme nichts verdienen. Und das Gute an der Sache ist, wir müssen uns auch durch das Geben nichts verdienen. Denn beim Geben im Glauben geht es darum, dass wir im Glauben und im Gehorsam gegenüber Gott wachsen und nicht um unsere Errettung. Unsere Errettung hängt eben nicht davon ab, wie viel wir geben, sondern sie hängt daran ab, dass Jesus Christus am Kreuz für mich und für dich, für unsere Schuld gestorben ist und alles für uns gegeben hat. Und ich glaube, das muss unser Motor sein, dass sich unser Herz und unser Handeln ändern kann. Dass wir wissen, dass Gott eigentlich schon alles gegeben hat, was er hätte geben können und damit auch einfach ein krasses Vorbild für uns ist. Und ich finde, das ist durch nichts anderes deutlicher ausgedrückt als durch Jesus, der für uns gekreuzigt und auferstanden ist. Alles, was ich besitze, jeden Milliliter Luft, den ich atme, ist eigentlich ein Geschenk von Gott. Und ich denke, wir haben einfach einen riesigen Grund, dankbar zu sein. Ich habe euch vorhin eine Bibelstelle aus 5. Mose vorgelesen, wo das Volk Israel zum Teilen aufgefordert wird. Also die da unten, die Kleine. Und davor steht aber noch eine riesige Zusage von Gott. In Vers 6 steht, ja, der Herr, euer Gott wird euch segnen, wie er es versprochen hat. Ihr werdet vielen Völkern leihen, aber selbst nie etwas borgen müssen. Ihr werdet über viele Völker herrschen, aber nie von anderen beherrscht werden. Das heißt, es steht also erst die großartige Zusage Gottes, dass er sein Volk versorgen will. Und aus diesem Vertrauen heraus sind die Israeliten aufgefordert, untereinander zu teilen und füreinander zu sorgen. Und ich glaube, wir haben aber durch Christus noch eine viel, viel, viel größere Zusage von Gott bekommen, nämlich das ewige Leben. Jesus ist für unsere Schuld damals am Kreuz gestorben und hat das ertragen, was du und ich eigentlich verdient hätten. Aber er hat den Tod besiegt und ist auferstanden. Und weil Jesus auferstanden ist, haben wir auch heute die Zusage von Gott, dass wir ewiges Leben erhalten werden, wenn wir an ihn glauben. Und diese Perspektive Ewigkeit, ich glaube, die verändert unseren Umgang mit unserem Vermögen radikal. In Matthäus 6, Vers 19 bis 21 steht, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost die zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist doch dein Herz. Der Advent, der soll uns an die Ankunft Christi auf dieser Erde erinnern. Aber er erinnert uns auch an die zweite Ankunft von Christi auf dieser Erde. Wir glauben ja, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird und wir dann ewiges Leben im Himmel haben. Also lasst uns doch die Chance ergreifen und den Advent nutzen, um uns daran zu erinnern, wohin wir blicken in Zukunft. Wir warten doch auf Jesus. Was bringt uns da das Geld, was wir heute hier auf der Erde haben, wenn er wiederkommt? Lasst uns stattdessen das Geld, was wir hier haben, für die Dinge einsetzen, die wirklich Bestand haben und die uns Schätze im Himmel verschaffen und keine Reichtümer hier auf der Erde. Und natürlich sollen wir auch treue Verwalter sein mit dem Geld, was wir haben. Uns nicht aus einem schnellen Impuls alles heraus verschleudern. Aber ich glaube, das muss ich euch nicht erklären, weil ganz ehrlich, so handeln die Menschen dieser Welt auch. Das ist eigentlich selbstverständlich. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Ich finde, dieser Satz, der hat es nochmal in sich. Ich persönlich, ich will mein Herz eigentlich im Himmel bei Gott haben und nicht auf der Erde hier bei meinen Besitztümern. Und ich finde, das ist so leicht gesagt, aber ich merke einfach, wie schwer das einem fällt in dieser Kultur, weil wir einfach sehr viel besitzen. Und ich glaube, das ist einfach ein Aufruf an uns, zu überprüfen, wo unser Herz wirklich hängt. Ja, wo wirklich meine Priorität Nummer eins ist und ob das meine Finanzen und meine Besitztümer auch so widerspiegeln. Und ich glaube, wir alle dürfen da noch weiter im Gehorsam lernen. Und es bedeutet vielleicht im Advent, einmal nicht wegzuschauen von der Armut dieser Welt, sondern es als Anlass zu nehmen, einen kleinen Schritt zu tun. Und ich glaube, so ein Schritt fängt immer damit an, sein Herz zu überprüfen. Aber es hört dort nicht auf, sondern es kann bedeuten, dass ich mich zum Beispiel entscheide, für Menschen in bedürftigen Ländern zu spenden. Oder dass mir ein Hilfsprojekt in Deutschland aufs Herz gelegt wird. Und ich denke, es ist so wichtig, auch unsere Menschen im Blick zu behalten, die eigentlich tagtäglich an uns vorübergehen. Unsere Kollegen, unsere Kommilitonen, Schulfreunde, jeder von uns hat Leute, wo wir vielleicht auch wissen, hey, die haben es nicht so dicke und auch bei denen sind wir aufgefordert, sie zu unterstützen. Aber ich glaube auch, und das vergessen wir gerne, die Leute, die wir nicht sehen, sind uns genauso anvertraut. Die, die in anderen Ländern leben und die wirklich, wirklich arm sind. Auch vor der Verantwortung können wir uns nicht wirklich entziehen und ich glaube, wir sollten diese Menschen nicht vergessen. Und ich glaube, wir können da Gott fragen. Wir können Gott fragen, was er uns da irgendwie aufs Herz legt. Auf welche Anschaffung ich vielleicht verzichten kann, um zu spenden. Oder ja, was Gott ganz individuell mit mir vorhat, mit meinen Besitztümern. Ich glaube, das kann auch sehr variieren von Person zu Person. Lasst mich vielleicht einfach heute Morgen herausfordern und ja, diese Predigt als Anlass nehmen, einmal drüber nachzudenken, wie geht ihr mit eurem Besitz um? Ja, und was ist das, was Gott euch vielleicht heute Morgen euch neues Herz legen will? Und ich würde einfach gerne zum Abschluss mega gerne noch beten für diese Menschen in Armut und beten dafür, dass Gott unser Herz neu bewegt. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für die Klarheit, die in deinem Wort drinsteckt. Diese Aufforderung, dass wir teilen dürfen und teilen sollen. Vater, ich bitte dich, dass du unser Herz bewegst. Ja, dass wir tiefer verstehen, dass du bereits alles für uns gegeben hast und dass wir aus diesem Mindset heraus wirklich auch alles an dich zurückgeben dürfen. Und Jesus, ich bete für die Menschen, die nicht so viel haben wie wir. Ja, die wirklich in Armut leben, die um Hunger kämpfen, die unter Verfolgung leiden, unter Krieg leiden. Jesus, du sagst in der Bibel, dass du ein Gott der Unterdrückten bist und ich bitte dich, dass du ja einfach diesen Menschen beistehst. Ja, und dass du unser Herz einfach neu erweist für diese Menschen, dass wir wirklich eine neue Bereitschaft und ein neues Feuer haben, füreinander zu teilen, um deinen Namen willen. Amen.